DW Menschen und Märkte.
Nach dem Lufthansa-Pilotenstreik, was kommt danach? Und Andorra, von der Steueroase zum Skiparadies? Das und mehr jetzt. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Klaus Ulrich. Kurz vor Ende des dreitägigen Streiks hat die Lufthansa ihren Piloten kein neues Angebot in Aussicht gestellt. Die Offerte aus der vergangenen Woche enthalte ausreichend Substanz, über die man reden könne, sagte das Vorstandsmitglied Kai Kratke am Freitag in Frankfurt. Er warnte vor einem weitreichenden Imageschaden der gehäuften Arbeitskämpfe für die Airline und nannte die Folgen dieses Streiks verheerend. Jedenfalls bereitet sich die Lufthansa wieder auf den Normalbetrieb vor. Aber wie läuft das eigentlich ganz praktisch ab?
Wie sieht denn das mit dem Flug nach Erbil in den Irak aus? Da hatten wir ja gestern noch ein paar Probleme.
Die irakischen Behörden haben den Flug so bestätigt und wir gehen davon aus, dass wir keine Schwierigkeiten bekommen werden beim Reiflug.
In der Verkehrszentrale der Lufthansa herrscht vollste Konzentration. Die Mitarbeiter sitzen vor zahlreichen Bildschirmen, blicken dort auf den Flugplan und besprechen sich. Derzeit gibt es am Frankfurter Flughafen kaum An- und Abflüge wegen des Pilotenstreiks. Doch bald soll der Betrieb wieder hochgefahren werden und deshalb hat die letzten Tage hier mehrmals ein Krisenstab getagt. Das Ganze ist eine Ausnahmesituation für die meisten hier, auch für Michael Röhring, den Verkehrsleiter. Er überwacht jeden Flug, ändert notfalls die Reihenfolge und nimmt mit dem Piloten Kontakt auf.
Jetzt nach den 3 Tagen das Ganze wieder zum Leben zu erwecken, ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Aber dadurch, dass wir das sehr detailliert vorbereitet haben, hoffen wir, dass das reibungslos für die Gäste auch wieder so anläuft, wie wir uns das vorstellen.
Risiken gibt es genug, denn für jedes Flugzeug muss eine Crew organisiert werden. Damit genug Personal an Bord ist, haben die Mitarbeiter tausende Einsatzpläne neu ausgearbeitet. Allerdings könnte es immer sein, dass jemand krank wird. Und für jede Maschine, die länger als 72 Stunden stillgestanden hat, gilt, sie muss noch einmal durchgecheckt werden und diesen technischen Check muss sie auch bestehen. Die Mitarbeiter gehen davon aus, dass alles reibungslos verläuft. Wissen können sie das aber nicht und haben entsprechende Notfallpläne vorbereitet. Damit der Flugplan auch wieder einwandfrei funktioniert, muss außerdem jedes Flugzeug vom richtigen Ort abfliegen. Vor allem im Ausland war das gar nicht einfach zu organisieren. Christoph Schlepper, Leiter der Verkehrszentrale, erklärt.
Wir haben die teilweise extra dorthin gebracht. Wir hatten sogar an einzelnen Orten Probleme, die Flugzeuge jetzt 72 Stunden stehen zu lassen. Zum Beispiel haben wir in Delhi keinen Parkplatz für das Flugzeug bekommen, sodass wir es zum Parken extra nach Bombay ausgeflogen haben und jetzt wieder nach Delhi zurückfliegen.
Das alles war für die 120 Mitarbeiter hier eine Herausforderung. Sie arbeiten 24 Stunden am Tag im Schichtbetrieb. Damit am Flughafen bald wieder der normale Betrieb aufgenommen werden kann, wurde das Team sogar noch verstärkt. Schließlich soll es hier bald wieder 1000 Flüge pro Tag geben, aber dafür gibt es zahlreiche Faktoren zu beachten, zum Beispiel das Wetter. Auf ihren Wetterkarten beobachten die Mitarbeiter eine Staubwolke, die aus der Sahara nach Europa zieht. Für den Flugverkehr ist das kein Problem. Dafür werden im Ausland schon erste Vorkehrungen getroffen, erzählt Kai Kratki, Vorstandsmitglied der Lufthansa und zuständig für den Passagierflugbetrieb.
Die Flugzeuge werden für den Flugeinsatz vorbereitet und wenn Sie denken an die Langstrecke mit 12 Stunden Flugdauer teilweise und der Zeitverschiebung, bedeutet das natürlich, dass jetzt dort schon die Kolleginnen und Kollegen die Flugzeuge vorbereiten, teilweise schon Passagiere empfangen und einchecken.
Und so kommen ab 5 Uhr morgens in Frankfurt die ersten Langstreckenflieger aus Asien und Nordamerika an. Als erstes die Lufthansa 797 aus Hongkong und dann die Lufthansa 779 aus Singapur. Später landen weitere Maschinen aus Europa. Von Normalbetrieb kann aber dann immer noch nicht die Rede sein, denn am Wochenende fallen knapp 50 Flüge aus infolge des Streiks, der dann vorbei ist.
Ein Beitrag von Ursula Meyer. Am letzten Tag des Lufthansa-Streiks atmen viele auf. Gestrandete Passagiere, deutsche Mittelständler, die wieder Maschinen nach Afrika ausfliegen oder Blumen aus Afrika einfliegen können und alle, die ab morgen gebucht hatten. Vielleicht sollten Börsianer aber nicht allzu beherzt aufatmen. Zuvor hatte es ja noch etliche andere Streiks gegeben, und da gibt es eine These, wonach auf eine Welle von Streiks der Börsencrash folgt.
In Deutschland wird gerade gestreikt, was das Zeug hält. Vor allem die Lufthansa und mit ihr die Passagiere können ein Lied davon singen. Dabei sind Streiks eigentlich ein sehr positives Signal. Sie bedeuten nämlich, dass sich die Wirtschaft in einer Phase der Hochkonjunktur befindet, sagt Robert Redfeld vom Analysehaus Wellenreiter Invest.
Letztendlich ist es was ganz Tolles, dass Streiks Hochkonjunktur bedeuten. Nur ist es eben so, dass häufig dann tatsächlich die Begehrlichkeiten erst sich so richtig zum Ausdruck bringen, wenn dann tatsächlich schon wieder zyklische Hochpunkte erreicht werden.
Also doch nicht so gut. Zyklischer Hochpunkt bedeutet nämlich, danach geht's wieder runter. Die Wirtschaft gerät in einen Abschwung und den Aktienmärkten geht die Luft aus. Im schlimmsten Falle droht ein Crash. Die Analysten von Wellenreiter Invest sehen Belege dafür in historischen Beispielen. So folgte auf den berühmten Sitzstreik beim US-Autokonzern General Motors den Flint-Sit-Down-Strike um die Jahreswende 1936-37 ein Börsensturz. Einen Monat lang streikten die Arbeiter nach der großen Depression für höhere Löhne.
Genauso kann man sagen, dass es im Jahr 1966, nicht ganz so weit weg, den längsten U-Bahn-Streik in der Geschichte New Yorks gab. Das war also auch 2 Monate vor einem zyklisch sehr wichtigen Hochpunkt, denn nach 1966 gingen die Aktienmärkte dann die nächsten, 15, 16 Jahre seitwärts.
Und das jüngste Beispiel passt scheinbar auch genau zur These. Zwischen 2005 und 2008 gab es eine wahre Streikwelle in Deutschland. Erst streikte der öffentliche Dienst, dann Mitarbeiter der Telekom, die von den Lokführern und vom Lufthansa-Kabinenpersonal abgelöst wurden. Aber spätestens da wird es dann doch etwas zugewagt, fast heikel. Denn die Streiks waren gewiss nicht schuld am Wirtschafts- und Börsenabsturz 2008-2009. Das muss auch Robert Redfeld einräumen.
Nein, es waren natürlich nicht die Streiks, aber es war die Lehman-Krise, es war vorher auch die Hausbaukrise in den USA. Es waren die verbrieften Anleihen, die dann an dieser Stelle eben an Wert verloren, das ist richtig.
Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, hat mit solchen Signalen im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt seine Probleme.
Die Analysten sind immer auf der Suche nach intelligenten Indikatoren. Ich glaube nicht, dass Anleger mit Blick auf Streikstatistiken ihre Aktienengagements planen sollten.
Krämer glaubt, dass die Aktienmärkte derzeit sogar besonders widerstandsfähig sind, dass sie auch die jüngste Krise an der Krim gut weggesteckt haben, dank der Geldflut der Notenbanken dieser Welt.
Man sollte Streiks auch nicht als Ursache ansehen, sondern als Symptom, als Zeichen dafür, dass es einem Land eben wieder gut geht.
Lenkt Wellenreiter-Analyst Robert Redfeld ein. Am Ende liegen beide Experten dann doch nicht so weit auseinander. Der Zeitpunkt für Streiks ist gewiss passend, da die Wirtschaft gut läuft und bald wieder brummt, sagen sie. Nur zu viel des Guten darf es nicht sein, dann kann das Pendel umschlagen, auch am Aktienmarkt. Aber der DAX, der ganz nah an seinem Rekordhoch ist, dürfte wohl noch nicht so schnell streiken, so Jörg Krämer von der Commerzbank.
Ich halte es für deutlich zu verfrüht, jetzt schon zu sagen, dass diese Aufwärtsbewegung bei Aktien vorbei ist.
Vielleicht erst bei der nächsten Streikwelle.
Über Börsencrash-Theorien im Zusammenhang mit Streiks war das Dorothee Holz. Der neue starke Mann der französischen Regierung ist Finanzminister Michel Sapin. Er will sich nach deutschem Vorbild orientieren, wie er unserem Reporter erzählt hat. Außerdem will Sapin sogar sparen, allerdings langsamer als die EU erlaubt.
Von Deutschland lernen heißt Siegen lernen. Nach diesem Motto tritt Michel Sapin sein Amt an in Bercy. Dort im Osten von Paris befindet sich das französische Finanzministerium. Von außen erinnert der gigantische weiße Bau an ein Raumschiff. Drinnen arbeiten gefühlt so viele Menschen, wie eine deutsche Kleinstadt Einwohner hat. Angeleitet wurden sie bisher von 7, Sie haben richtig gehört, 7 Ministern, die alle eine Meinung vertraten, leider jeder seine eigene. Doch damit ist nun Schluss. Bercy wird wie Berlin. Nur noch 2 Minister, einer für Finanzen und einer für Wirtschaft, wie schon seit langem in Deutschland, verkündet Sapin.
Comment ça se passe en Allemagne? En Allemagne, vous avez depuis des années et des années un ministre des Finances, il s'appelle Monsieur Schäuble.
Dieser Monsieur Schäuble ist in Deutschland auch unter dem Namen Schäuble bekannt. Der kümmert sich um Finanzen, Haushalt und Sparen und so, wie künftig Sapin. An dessen Seite agiert ab jetzt Arnaud Montebourg, auch der nach deutschem Vorbild.
Un ministre de l'économie. Aujourd'hui, il s'appelle Sigmund Gabriel.
Dieser Sigmund verwendet daheim wahlweise die Tarnnamen Sigmar oder Siggi, früher auch mal Siggi Pop. Aber das hier ist ja ein ernsthafter Beitrag und ernst soll es nun auch werden, also in Frankreich, und zwar mit dem Sparen, sagt Sapin. Abschied vom Leben auf Pump.
Ça, c'est terminé.
Damit ist Schluss. Ausgaben finanzieren mit Steuererhöhungen, das ist vorbei. Neue Ausgaben und neue Abgabensenkungen werden finanziert mit Einsparungen. Leider gibt es da aber noch die alten Ausgaben, also die von früher. Die heißen heute Schulden und die liegen irgendwo in Frankreich auf einem Berg. Und dieser Berg muss weg, sagt die EU. Eigentlich schon längst, aber spätestens bis 2015. Wenn es aber um Bergbau geht oder genauer um Bergabbau, also Schuldenbergabbau oder wie das auf Deutsch heißt, dann hält sich Monsieur Sapin doch lieber wieder an die französische Variante. Also sparen, aber eben später, liebe EU.
Plus de croissance,
mehr Wachstum für mehr Arbeitsplätze und dabei schrittweise unsere öffentlichen Finanzen ausgleichen. Über den Weg, über den Rhythmus muss man diskutieren. Das liegt im allgemeinen Interesse. Frankreich rutscht doch nicht auf den Knien als Bittsteller dahin. Also nach Brüssel. Dort erscheint Frankreich mit stolz geschwellter Brust und leeren Taschen. Also eigentlich wie der Herr Schoble und der Sigmund aus Berlin. Oder zumindest fast.
Aus Paris war das Andreas Teska. Andorra. Bis vor einiger Zeit war der Kleinstaat in den Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich gelegen, vor allem als Steueroase beliebt. Doch inzwischen gibt es diverse Abkommen über den Austausch von Finanzdaten mit anderen Ländern. Jetzt rüstet Andorra in Sachen Wintersport massiv auf und will vielleicht sogar Skiorten in den Alpen Konkurrenz machen. Früher kamen nur Spanier und Franzosen, inzwischen auch Briten, Iren und natürlich Russen. Vielleicht auch schon bald Deutsche.
Andorra hat zwei Skigebiete. Gran Valira ist mit mehr als 200 Pistenkilometern das größere der beiden. Rafael aus Barcelona ist Stammgast. Skifahren in Andorra, das sei ein Traum, meint er. Das Skigebiet ist das Beste, das ich in ganz Europa kenne. Die Größe, der Schnee, die Lifte und das Après-Ski, die Bars. Es gibt eine ganze Menge Hütten und Restaurants. Vielleicht sind sie nicht ganz so heimelig wie in den Alpen, aber Kevin aus dem englischen Newcastle stört das nicht. Er macht gerade Mittagspause, hat sich einen Hamburger geholt. Ich war schon mal hier und es ist sehr preiswert. Das Hotel ist gut, das Essen auch und dann die vielen Pisten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Hauptgrund, warum ich wiedergekommen bin. Von England bis nach Andorra ist das nicht eine lange und umständliche Reise? Wir leben in Mittelengland und wir bräuchten 5 Stunden bis in ein schottisches Skigebiet. Zum Flughafen in Manchester sind es 2 Stunden und der Bustransfer von Toulouse hierher nach Andorra dauert 3 Stunden. Es ist insgesamt reisetechnisch nicht so viel Unterschied. Früher war Andorra vor allem als Steueroase bekannt, aber inzwischen gibt es diverse Transparenzabkommen. Für Steuerflüchtlinge ist Andorra nicht mehr die erste Wahl. Günstig shoppen kann man aber noch. Die Steuern auf Benzin, Tabak und Alkohol sind extrem niedrig. Und weil die Mehrwertsteuer gerade mal schlappe 4% beträgt, gehen viele Skitouristen mindestens einmal in der Hauptstadt Andorra la Vella bummeln. So wie Maxim aus Petersburg. Er ist mit ein paar Freunden nach Andorra gekommen. Ich bin nach Barcelona geflogen und dann mit dem Mietwagen hergefahren. Maxim schaut sich nach schicken Klamotten um, aber auch nach einer günstigen Actioncam. Zwischen die vielen Boutiquen sind immer wieder kleine Elektronikläden eingestreut. Vijay verkauft Kameras, MP3-Spieler, Speicherkarten, Tablets und so weiter. Geht er eigentlich auch mal Skifahren?
Sí.
Ja, aber nur selten, denn ich habe wenig Zeit. Und nachdem es hier so viel Schnee gibt, bin ich eigentlich viel lieber am Strand, als Ski zu fahren. Es gefällt einem halt oft das, was man selber nicht hat. Drum kommt ja auch Rafael aus der Küstenstadt Barcelona zum Skifahren hoch nach Andorra. Heute zum Beispiel ist wieder so ein Tag, der einfach unschlagbar ist. Über den Schnee kann man heute wirklich nicht meckern. Es hat einen halben Meter geschneit, die Sonne scheint. Es sind beste Bedingungen.
Soweit der Beitrag von Reinhard Spiegelhauer. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Schönes Wochenende und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.